6. The German Needles Radio. The German Needles Radio. Start. Hallihallo und herzlich willkommen zu Radio Tux et Horaz, Ausgabe 62 sind wir, glaube ich, oder?
Richtig.
Ja.
Hallo auch von
mir.
Ja. Okay. Hallo auch von mir an alle Hörer.
Hi Andi.
Hi Ingo.
Ja. Wir sind schon wieder nur zu zweit.
Irgendwie. Wir sind nur zu zweit heute, ja.
Mal wieder, muss man dazu sagen, weil wir waren irgendwie, ich weiß nicht, wann war ich das letzte Mal zu dritt, wollte ich jetzt gerade sagen, das passt nicht ganz. Wann waren wir denn das letzte Mal wirklich große Runde? Also irgendwie ist es schon gefühlte Jahrzehnte her.
Ja, also ich muss auch zugeben, dass ich es gerade auf Anhieb nicht erinnern kann. Über die Welt verteilt war ja mal eine Sendung.
Ja, und danach haben wir danach uns alle mal getroffen. Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall ist es schon verdammt lange her. Jens kann wieder nicht. Der ist irgendwie stark beschäftigt mit irgendeinem Projekt und wuselt irgendwo rum. Und musst du eigentlich wieder Newsman spielen, du hast keine Lust.
Also ich kann hier und da was sagen. Also die Mac News fallen halt mal wieder aus.
Das stört, glaube ich, unser Publikum nicht so wirklich. Von daher. War denn sonst irgendwas los? Ich meine, wir haben ein paar Themen. Ich habe, weil ich ja die letzte gestern unterwegs war, haben die Sendung auch ein bisschen verschoben. Ich komme nämlich gerade eben erst aus München zurück, war kurz zu Hause, habe geduscht und bin jetzt schon wieder hier im Studio. Und deswegen ist halt gestern irgendwie die Sendung flach gefallen und wir machen sie etwas später. Nichtsdestotrotz hoffe ich mal, ihr habt ein bisschen Spaß und ich erzähle einfach dann mal, was ich so gestern den ganzen Tag getrieben habe oder den Abend oder so.
Ja, genau. Ist doch ein guter Ansatz. Ich würde auch einfach mal so vermuten, dass es dann heute einfach ein bisschen Linux-lastiger mal wieder ist und von daher auch für die eingefleischten Zuhörer vielleicht auch dann wirklich eine interessante Sendung heute.
Das hoffen wir mal. Also ich habe gerade zwei Themen rausgesucht, die wir vielleicht mal heute versuchen zu bearbeiten. Eigentlich sind es, ja, also zum einen haben wir doch noch ein bisschen Politikthema, worauf ich gerne nochmal eingehen wollte, auch wenn das vielleicht nicht jeden interessiert, aber ich finde es ziemlich wichtig. Wir reden über ein Dokumentenmanagementsystem, womit ich mich letzte Zeit so ein bisschen beschäftigt habe. Und wir reden über IPv6, also das neue IP-Protokoll, was denn demnächst, ich meine, das demnächst wird wahrscheinlich auch schon lange gesagt, aber irgendwann muss es definitiv kommen und darüber werden wir vielleicht auch reden. Wir haben leider ich würde jetzt mal sagen, ihr seid so ein bisschen schuld, wir haben irgendwie keine Musik. Das hat jedenfalls keiner von unseren Hörern, ihr wart dann in letzter Zeit nicht so wirklich aktiv, was geschickt. Ich würde doch mal bitten, das wieder ein bisschen aktiver zu machen. Also das hat ja eine Zeit lang richtig gut geklappt, aber jetzt war ein bisschen wenig los. Ich weiß nicht. Geht doch einfach mal auf jamendo.com oder sucht euch euer Lieblings-Internet-Label raus, was halt die Musik in der Lizenz verteilt, die wir halt spielen können. Also vorzugsweise irgendwas Freies, Creative Commons-mäßiges oder so. Und schickt doch einfach mal einen Link und die Lizenz dazu und Titel und Artist und ja, zum Beispiel an info@radiotux.de und dann können wir das auch hier in der Sendung spielen. Und weil wir ja zurzeit nichts geschickt haben, habe ich mal auf der Festplatte gekramt und habe einen Oldie.
Ein Oldie?
ja, also für die, die schon länger dabei sind, den vielleicht hängt denen das Lied ja auch schon zum Hals raus, keine Ahnung. Aber ich habe es schon irgendwie lange nicht mehr gehört. Und zwar spielen wir German Iron Sea mit Was ist härter?
Kommt das jetzt?
Das kommt jetzt, genau.
Ja, in meiner Gegend, ne, ja, bin ich der Oberchabo, ne? Weißt du, weil ich mach Mucke und die Chicks stehen auf Mucke, ne?
Ja, Mann.
Und jetzt verschenke ich meinen Kram und dann kommt so ein anderer Chabo und er sagt, ey, du darfst das nicht.
Wie?
Ich sag, ey, das ist so meine Gegend hier. Wer bist denn du? Ich bin GEMA. Geh mal nach Hause! Yo, ich mach meine Musik für die ganze Welt. Und in letzter Zeit verlange ich dafür nicht mal mehr Geld. Und weil ich meine Tracks auch ins Internet stelle, kannst du sie dir saugen per ISDN oder DSL. Ohne Plattenfirma, ohne A&R, ohne Trara, hey, einfach nur da. Im kostenlosen Verfahren per MP3. Doch so langsam krieg ich Angst, aber GEMA vor der GVL der GEZ. Die finden das, was hier so läuft, mal erstmal gar nicht weg. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was die sich ausdenken, damit wir bloß nicht noch mehr Musik verschenken. Zu viele gute Untergrundbands bekommen durch Internetradios überhaupt erst Präsenz. Was ist härter? Die Zerstörung einer Existenz oder die Bevormundung von Fans? Was ist hart? Hart ist das Tier, nach dem sie stehen. Was ist hart? Hart ist, dass sie Dreck auf alle geht. Was ist hart? Hart ist nicht der Schlag im Gesicht. Hart ist, wenn Musik an den Gebrüdern lässt. Was ist hart? Wenn Booker ihre Plattform verliert. Was ist hart? Das Schicksal derer, die im nächsten Frühjahr verliert. Hart! Wenn jeder einzelne Track seine Opfer wird, so geht bei L und GEMA. Was ist hart? Yo, good day, Pavaman speaking. See the fire down, down below. Boom, see the nutty on the go. See ya, ya, nai, riding the dark horse. Hehehe. Get it. Fire down below. Boom. See the nutty, nutty on the go. See ya, ya, nai, riding the dark horse. On the way to sunny mountain. Boom. Them try to burn Mount Love is live. Them try to pressure down children and their wife. On the way out of wicked Babylon. Why is lovely and love so ugly? Da-da-da-na-da-na-ba-da-da-na. Man is bladder, a Babylon apart. Whatever them try, the harder them call. Whatever them fall, one and all. Come on! Was ist hart? Hart ist das Tier, nach dem sie stehen. Was ist hart? Hart ist, dass sie Dreck auf alle geht. Was ist hart? Hart ist nicht der Schlag ins Gesicht. Hart ist, wenn Musik an den Gebrüdern lässt. Was ist hart? Wenn Bunker ihre Plattform verliert. Was ist hart? Das ist ein Lehrer, die im nächsten Frühjahr verliert.
Ja, jetzt haben wir nebenbei diskutiert und habe ich doch gerade hier kurz vergessen, alles wieder auf on zu stellen. Und irgendwie habe ich gerade auch Streaming-Probleme. Also irgendwie der Server hat gerade mal wieder nicht so das gemacht, was ich will. Da muss ich irgendwann da nochmal ran. Ja, Breaking News sozusagen, aber noch stimmt's nicht ganz. Wir haben vor einer Zeit mal über Wolfram Alpha geredet, so eine tolle neue Suchmaschine, und in der letzten CT oder Heise oder sowas war auch schon mal da und hat getestet vor ein paar Tagen, war sie auch schon mal ganz kurz online, und ich habe es auch verpasst, ich habe es nicht getestet, aber heute soll ab 7 p.m., ich glaube, das müsste Greenwich Mean Time sein, also das müsste eine Stunde hinter uns sein, sprich 18 Uhr, oder? 7? 7 ist 9.
Hinter uns ist dann...
Hier sind wir voraus.
Ja.
Yeah. Also 20 Uhr.
20 Uhr.
Heute genau. 20, oh Gott. Also heute um 20 Uhr soll Wolfram Alpha starten. Diese neue, tolle, coole Suchmaschine, da wo man Fragen irgendwie stellen kann und das Ding beantwortet einem die Fragen. Und so ein paar Leute, die das ausprobiert hatten, wo irgendwie im Zeitfenster von so ein paar Stunden war das wohl offen, und die meinten, wow, great, toll, super geil, wann endlich wieder und so. Tja, dann müssen wir mal gucken.
Ja, lohnt sich bestimmt da mal reinzuschauen. Ich bin auch gespannt auf wolframalpha.com. Also es ist ja so, dass man dann nicht wie bei Google einfach Schlagwort eingibt, zum Beispiel Sex oder so, sondern eine Frage. Und die wird dann, glaube ich, nicht beantwortet im Sinne von, dass dann da ein Text steht, so sieht's aus, sondern es ist irgendwie, also es wird halt dann grafisch aufbereitet. Zum Beispiel kann man sagen, ja, wie war der Temperaturverlauf in Stuttgart im Jahr 2009? Und dann wird da eben eine passende Grafik, vermutlich mal ein Diagramm oder so, Linienchart, was weiß ich, gezeigt. Und so bekommt man dann eben ja eine Antwort von dieser Suchmaschine. Weiß nicht, ob man das so nennen kann. Antwortmaschine.
Die Frage ist auch, versteht das Deutsch schon oder weißt du auch nicht, oder? Hast du nicht angeguckt?
Das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Das ist eine gute Frage.
Hm. müsste man sich mal angucken. Wahrscheinlich kann man da erstmal nur englische Fragen stellen, aber immerhin, ja, kann man sich mal angucken. Also noch kann man da leider nichts eingeben, aber da steht Watching a live webcast from Wolfram Alpha Systems being brought online for the first time. Na dann, schauen wir mal.
Also was ich
echt gespannt, muss ich mal ausprobieren.
Was ich jetzt in letzter Zeit nochmal gehört habe über Wolfram Alpha, ist, dass es schon auf jeden Fall einen wissenschaftlichen Anspruch hat, diese, ich sage jetzt mal, Antwortmaschine. Also das heißt, man wird da wahrscheinlich auch fündig, wenn man wirklich gezielt nach wenn man eine wissenschaftliche Frage hat, also irgendwelche Daten über, keine Ahnung, die Temperatur, Klima zum Beispiel. Und bei Google ist ja ein ähnliches Projekt am Laufen, was eher darauf abzielt, so unsere Standardfragen so zu beantworten.
Ja, ist es nicht bei den Deutschen, wie ist denn das? Geben wir zu wenig Suchwörter ein? Also ich glaube, bei Google oder die Deutschen sind so die ein Schlagwort und dann muss es irgendwie passen, während andere ja eher so Fragen stellen, den Suchmaschinen. Obwohl, wenn ich irgendwas sehe in den Auswertungen, sehe ich auch mal, ja, da hat wieder irgendjemand exakt eine Frage irgendwie gestellt und die Antwort hat er bei uns garantiert auch nicht gefunden. Naja, kommt vor oder soll vorkommen irgendwie.
Ja, ist auf jeden Fall eine Kunst, finde ich auch bei Google und Co., da richtig mit den Schlagwörtern umzugehen. Also nicht zu viel, nicht zu wenig, um da das Ergebnis zu finden. Und da gibt es Leute, die machen das ganz geschickt. Ich sehe es aber auch immer mal wieder, dass man da sehr ungünstig manchmal mit den Schlagwörtern haushaltet.
Ja, manchmal findet man einfach nicht das, was man sucht. Genau. Zumindest nicht mit den Wörtern, die man so da eingibt. Aber dann muss man es halt irgendwie nochmal anders probieren. Hilft alles nix. Naja, schauen wir uns das mal an, wenn es heute Abend, heute Nacht noch startet. Oder morgen, dann wird es wahrscheinlich durch Twitter, durch alle möglichen Blogs wird es morgen wahrscheinlich gehen. Und dann kann man gucken, was die Leute so denken, sagen zu dem Thema.
Ja, also wird jetzt wahrscheinlich öfter mal der Name auftauchen, Wolfram Alpha. Ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, bin da deswegen auch ziemlich gespannt, wie es jetzt wirklich funktioniert und ob. Ja, wird man dann sehen und ich denke, wahrscheinlich wird es bei uns auch mal in den nächsten Sendungen bestimmt nochmal zur Sprache kommen. Mhm. Ja, du hast vorhin mal bei der Einleitung gesagt, du möchtest nochmal politisch werden.
Ja, politisch in Anführungsstrichen. Ich möchte einfach nur... Also die Wahl, die Europawahl und bei uns in Stuttgart sogar Kommunalwahlen sind ja nicht mehr so weit weg, nämlich 7. Juni. Ich habe meine Wahlbenachrichtigung schon bekommen. Wie sieht's bei dir aus?
Ich habe sie auch gehabt, ja.
Ja, die kam mir am letzten Freitag sogar schon, glaube ich, oder so, ne? War, ja. Also da steht drauf, dass ich wählen gehen darf. Ist bei mir auch zum Glück nicht so weit um die Ecke. Also ich muss nur irgendwie 5, 6, 7 Schritte laufen. Das ist macht sich echt gut.
Ja, bei mir ähnlich. Ja. Ist auch nur 2 Häuser weiter eigentlich. Ja. Hab mich gefreut.
Das ist bei uns auch so in so einer Schule und die ist irgendwie nicht so weit weg. Von daher passt das schon. Ja, da die Wahlbeteiligung bei Europawahlen ja dummerweise oder komischerweise sehr gering ausfällt, weil die Menschen der Meinung sind, das ist so die Wahl, die am unwichtigsten ist. Dabei täuschen sie sich da gewaltig, denn das ist mittlerweile eigentlich die Wahl, die am wichtigsten ist. Weil nämlich ja fast 2 Drittel der Gesetze, die wir so erlassen, über die EU über uns reinbrechen. Von daher nochmal vielleicht der Aufruf, hey, die Wahl ist wichtig. Nehmt eure Eltern, Großeltern, Verwandten, was auch immer mit und schleppt die zur Wahl, in die Wahlurnen. Erklärt ihnen vielleicht nochmal so ein bisschen, wen man so wählen sollte, wen man nicht so wählen sollte. Also... wisst ja so Tendenz zu Grünen oder Piraten oder sowas, würde ich jetzt mal vorschlagen. Das sind so die am besten in letzter Zeit für uns gekämpft haben. Also irgendwas, was vielleicht links von der Mitte ist, wenn es um Netzsperren geht, schon eindeutig zu bevorzugen. Also gerade bei den Grünen ist ja da, die haben sich ja da zumindest am stärksten eingesetzt mit in letzter Zeit. Mhm. Ja, ansonsten, letztes Mal war, glaube ich, Wahlbeteiligung so bei 54%, heißt also eigentlich jeder hat so zwei Stimmen, wenn man das so sieht. Aber trotzdem, informiert euch mal ein bisschen, der Wahl-O-Mat ist seit kurzem online, das ist von der Bundespolitischen Zentrale für Aufklärung, bundespolitische Aufklärung, weiß ich nicht, wie genau das nochmal hieß. Auf jeden Fall, da sind so irgendwie, wie viele Fragen waren es? 63? Nee.
32?
Oder 32? So. Ich hab's gleich gemacht, als es rauskam. Aber irgendwie habe ich es schon vergessen. Nee, ganz so viele waren 38 oder wie viele waren es? Wahl-O-Mat.de. 32, ja, du hast recht.
Ja, genau. Einfach wahl-o-mat.de
und dann kommt gleich die Europawahl.
Genau.
Da sind unter anderem alle Parteien da, die antreten, also auch von der ökologischen Partei über der T-Shirts-Partei, über Parteien, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe, die großen Standardparteien, aber auch Piraten und was weiß ich. Und da kann man sich mal so durch die Fragen durchhangeln und hat dann vielleicht ein paar Anhaltspunkte, wenn man sich noch die Begründung anguckt, warum hat die Partei denn so gegeben. Also bei manchen war ich nicht mit dem einverstanden, was die Partei dann so gesagt hat. Habe ich es mir durchgelesen und dann habe ich gesagt, okay, wenn man es so sieht, könnte man vielleicht da tatsächlich zu der Meinung kommen. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber ich habe das irgendwie gleich gemacht und ich sollte Grüne wählen.
Okay.
Ja, kam bei mir raus.
Also bei mir kam auch was raus, aber nicht die Grünen.
Das sagst du nicht die Grünen. Ja. Nee, Piraten waren auf 3 bei mir.
Ah ja, okay.
Also ist ja ich habe jetzt nicht alle durchprobiert. Also es kann durchaus sein, dass irgendeine von den kleinen Parteien jetzt noch näher dran war. Man kann dann auch so irgendwie angeben, oh, die Frage wäre mir besonders wichtig oder so. Also das ist kommt nochmal. Genau,
da kann man wirklich mal ein bisschen rumspielen. Ja, funktioniert relativ einfach. Einfach werden Thesen aufgeführt, zum Beispiel, wie man denn zur Demokratie steht, ist, glaube ich, eine Frage. Und dann, also
und ob Deutschland aus der Union austreten sollte.
Das gibt's auch, die Frage, ja. Zum Beispiel, sollte Deutschland aus der EU austreten und dann hat man
Sollte man die D-Mark wieder einführen,
genau. Glaube ich auch. Ja, ja. Also okay. Gibt's viele Forderungen, also von dem einen Extrem bis zum anderen wirklich alles dabei. Und dann kann man einfach sagen, ja, da stimme ich zu oder da stimme ich nicht zu. Oder man kann auch sagen, man ist da irgendwie neutral bei der Sache. Und dieser Wahl-O-Mat, wie er sich nennt, der wertet das dann für einen aus. War ja bei der letzten Bundestagswahl, meine ich, noch so, dass dieser Wahl-O-Mat gar nicht die Wahlprogramme aller Parteien hatte, sondern nur der großen 5 oder ich weiß ja, nicht genau, wie viele. Ja, auf jeden Fall jetzt nicht so viel, also nicht so viele wie jetzt. Und da gab es dann, da hat dann irgendeine Partei geklagt. Waren es die Rosa Panther oder
Grauen Panther? Nee, ich glaube, es war so nicht die ÖDP oder die Ökologische Partei Deutschlands oder irgendwer zu der Bayernwahl damals.
Mhm. Hatten die, irgendjemand Kleines halt, der da auch mit aufgenommen werden wollte. Ja.
Aber es haben auch nicht alle Parteien was zurückgeschickt. Also ein paar sind einfach nicht drin, weil sie keine Antworten geschickt haben.
Ja, genau. Ja, selbst schuld. Also klar. Ja, wird man ja sehen, ob das jetzt was bringt, wenn so auf diese Art und Weise irgendwie auch die mehr Parteien so auch mal ein bisschen Gehör verschafft bekommen. Ist ja ganz gut, finde ich. Genau.
Also der Wahl-O-Mat wurde bisher 277.000 Mal benutzt.
Okay.
Krass.
Ja, interessant. Allerdings muss ich sagen, also ich habe auch ein bisschen ich bin da jetzt auch in dieser Wertung mehrfach als einmal drin.
Ich auch.
Also man testet ja auch ein bisschen, was ist denn, wenn man jetzt
die Frage doch anders beantwortet.
Ja, die Frage mal anders beantwortet, ja. Und gut, dann. Ja, dann würde man eben CDU oder.
Nee. Also ich glaube, so kann man gar nicht anklicken, dass man CDU wählen würde. Also das war bei mir echt, das war, glaube ich, selbst die Republikaner waren bei mir vor der CDU.
Oh.
Ja, ja. Also das musst du erstmal hinkriegen, dass die CDU bei dir ganz vorne steht. Das ist, glaube ich, schon ein Kunststück. Ja,
wahrscheinlich muss man immer auf neutral klicken oder so.
Ja, oder du musst einfach immer anders klicken, als du denkst. Dann,
oder das, ja.
Dann vielleicht klappt es dann auch. Also ja, wir treten aus der EU aus. Ja, wir wollen die D-Mark wieder haben. Na, ich weiß
aber nicht. Aber das ist ja nicht, das ist ja eigentlich nicht der Standpunkt der
CDU. Aber, trotzdem komisch.
Also, wo du gerade vorhin gesagt hast, die Grünen zum Beispiel, und die Piratenpartei sind für wäre für unsere Anliegen hier so eine gute Partei. Man sagt ja auch immer so, die Liberalen, die FDP, sind ja auch eigentlich so freiheitlich denkend. Wie ist das so mit dem Parteienprogramm? Kennst du dich da aus?
Die FDP weiß ich jetzt noch nicht. Die verabschiedet ja heute, die hat ja jetzt gerade ihren Bundesparteitag. Ich glaube, heute hat er angefangen. Geht's morgen, übermorgen sogar noch weiter. Da weiß ich also noch nicht, was bei denen im Parteiprogramm drinsteht, aber ich bin ganz öffentlich einfach kein Fan der FDP.
Gut.
Ist einfach, ja, das ist mir zu wenig. Also früher war zumindest das Parteiprofil ja noch so ein bisschen sozialliberal und der ganze Teil fehlt mir bei der FDP. Das ist nur noch wirtschaftsliberal und mag ja sein, dass da Wirtschaftskompetenzen sind, aber müssen wir uns jetzt nicht drüber streiten, keine Frage, aber solange die Partei nicht wenigstens ein paar Führer in der vordersten Riege hat, die auch quasi sozialliberales Profil machen, also so, dass man sich da auch eine Koalition mit der SPD oder mit den Grünen oder sowas richtig vorstellen kann und richtig leben kann, sehe ich die Partei einfach nicht in meinem Kreis, die ich wählen würde. Also, gut, jetzt muss man mal gucken, was die in ihr Wahlprogramm schreiben. Aber so, wenn die FDP in Karlsruhe gegen irgendwas geklagt hat, waren das meistens irgendwie Leute, die hatten mal vielleicht was zu sagen oder sind einfach nicht mehr in der Partei irgendwie an der Macht. Und da durchaus gibt es da kluge Köpfe, die kämpfen auch für die richtige Sache. Es sind meiner Meinung nach aber einfach zu wenige, als dass man die Partei wirklich unterstützen sollte. Aber das ist jetzt meine persönliche Meinung. Muss jeder sehen, wie er klarkommt. Ich würde sie nicht wählen.
Okay.
Und das, obwohl ich selbstständig bin und Geld verdienen will und Steuererleichterungen auch toll finde und sowas. Also das muss ich jetzt immer dazu sagen. Ja, ich bin ja eigentlich so Profil von der FDP, würde ich ja eigentlich reinpassen, aber käme mir trotzdem nie in den Sinn. Ist halt so.
Okay. Ja, und wie ihr euch dann entscheiden werdet, testet, schaut doch einfach mal nach bei valomat.de.
Genau. Also man muss ja dann natürlich auch nicht das wählen, was da rauskommt.
Nee,
ja.
Klar.
Kann ja auch sein, dass man plötzlich die Republikaner wählen sollte oder so. Da sollte man sich dann vielleicht zwei, dreimal überlegen oder so, ob man die dann tatsächlich wählen will.
Und wie du schon gesagt hast, ist wirklich eine wichtige Wahl, also die Europäische Union hat wirklich sehr große Kompetenzen, ja. Und also ein Stück weit kann man sich es eigentlich so vorstellen, ist die EU ja eigentlich Deutschland in groß ein bisschen, also mit wie bei uns, wir sind ja ein Bundesstaat und haben so ein bisschen unsere Bundesländer und so ähnlich ist es auch in der EU.
Ja, also, okay, wenn man sagt, der Bundesrat ist da so ähnlich wie der EU-Rat, wo da die ganzen Regierungen drin sitzen, kann man das schon. Ist schon ein bisschen andere, die haben schon ein bisschen andere Kompetenzen, also die müssen sich halt bei den meisten Gesetzen eher abstimmen, während das bei uns ja so ist, wenn es ein Bundesgesetz ist, dann und wirklich nur Bundessachen tangiert, dann hat der Bundesrat nichts mitzureden.
Genau, das stimmt. Also es ist halt so, worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, dass es einfach im Grundgesetz so festgehalten ist, dass eben so EU-Recht vor deutschem Recht ist. Also das heißt, jetzt mal wirklich so grundlegende Sachen wie die Grundrechte ausgenommen sind, so Sachen, die jetzt zum Beispiel Urheberrechte oder sowas betreffen, dann gilt nicht primär deutsches Recht, sondern Europarecht. Und von daher sieht man ja gleich, also ist wirklich eine wichtige Wahl, die da jetzt ansteht.
Naja, und auch gerade, wenn man sagt, ein Parlament sollte richtige Legitimation haben, sollte es auch von möglichst vielen Europäern gewählt sein, ja. Also es ist ja nichts, wenn da irgendwie nur 50% der Leute gesagt haben, ja, dass die Konstellation hätten wir gern.
Mhm. Ja.
Das ist ja auch nicht toll. Deswegen, wie gesagt, geht da hin, nehmt eure Großeltern, nehmt eure Eltern mit, erklärt ihnen vielleicht nochmal, dass es eine wichtige Wahl ist. Und dann bringt das mit dem Wahlergebnis, ist es denn doch schon mal deutlicher.
Ja, genau.
Das war es eigentlich noch, eine Sache noch zu dem Thema. Es gibt auch so ein Wahlgetwitter. Da kann man sehen, wie Ich mal kurz, kann die Seite mal aufmachen, das wahlgetwitter.de. Da sieht man, wie die aktuelle Stimmung im Twitter ist. Also klar, heute, da die FDP ihren Bundesparteitag hat, haben ziemlich viele Leute irgendwie Hashtag FDP und dann kann man ein Plus oder ein Minus ranmachen, ob man die Partei jetzt gut oder schlecht findet. Mhm. Und das wird dann hier auf wahlgetwitter.de ausgewertet.
Okay, jetzt kann man hier sehen, wer hat denn da, wer hat pro FDP und wer hat contra FDP da seinen, seinen Beitrag.
Genau, da kannst du dann, genau, schreibst du einen normalen Beitrag, okay, und dann schreibst du Hashtag linke Minus oder so und dann taucht es hier, okay, und auf.
Das ist schon ganz interessant.
Ja. Ja. Das soll noch ein bisschen feingetuned werden jetzt die nächste Zeit. Also so, dass man das Ding nicht mehr bashen kann oder so, indem man 100.000 Einträge mit FDP Plus oder Linke Plus oder sowas macht, sondern das soll dann schon ein bisschen die Netzwelt oder die Leute, die sich auf Twitter so rumtreiben, widerspiegeln. Also wer da mitmachen will, einfach, wenn ihr einen Twitter-Account habt, dann einfach, wenn ihr einen Tweet schreibt, Hashtag die Partei und dann Plus oder Minus ran machen, je nachdem, ob ihr das gerade gut findet oder schlecht findet.
Hm. Ja. Ja, okay. Abschließend, Europawahl, wann findet die statt?
Die ist am 7. Juni.
Sonntag.
Wie immer, wie alle Sonntag,
wie alle Wahlen in Deutschland. Oder
immer sowas. Wieder sonntags, genau.
Immer wieder sonntags. Also, genau. Markiert euch den Sonntag und dann
und ja, macht euer Kreuz.
Genau.
Wie ihr denn denkt halt.
Genau.
Ja, das war's zu dem Thema. Jetzt machen wir tatsächlich so ein bisschen wieder geekiges Zeug. Ja, aber ich meine solche Themen. Geekig. Weißt du nicht, was ein Geek ist?
Also,
ein Geek.
Ein Geek. Ja. Das Gegenteil von einem Noob, oder?
Ja, genau. Zum Beispiel.
Okay.
Genau. Ein Geek oder ein Freak oder ein Nerd.
Nerd.
Genau. Genau, ja. Jetzt sprechen wir dieselbe Sprache.
Ja.
wieder ein bisschen mehr Linux-Themen, ein bisschen mehr geekige Themen halt. Weil, aber ich finde dieses Wahlthema auch ganz wichtig. Ich denke, da werden wir trotzdem auch kurz vor der Wahl auch nochmal drauf eingehen. Gucken, wie da die aktuelle Stimmung jetzt ist oder so. Schauen wir mal. Nichtsdestotrotz IPv6. Weißt du denn, was IPv6 ist?
Ja, also für mich jetzt ein bisschen als der Laie hier im Studio. Ja, also es ist ja so, dass irgendwie alles und jeder eine Erkennungsnummer hat. IPv4 aktuell. Und ja, jetzt gebe ich das Wort mal an dich weiter.
Eine Erkennungsnummer ist auch toll. Ja, naja, und das Internet funktioniert auf Basis von einem Protokoll, was IP heißt. Und da soll jetzt der nächste Schritt kommen, weil die IPv4-Adressen einfach ausgehen.
Die gehen aus, ja.
Ja, die gehen aus, weil es einfach zu wenige sind. Also das ist, da hat man damals einfach nicht dran gedacht, dass man irgendwie einen großen Adressbereich brauchen könnte. Da sind einfach die 32 Bit, die so eine IP-Adresse hat, einfach zu wenig. Ich meine, die lassen sich schön leicht schreiben und auch leicht merken. Das ist dann, geht dann bei IPv6 nicht mehr so einfach. Aber reicht einfach nicht, um ja jedem Menschen selbst auf der Welt eine IP-Adresse zu geben. Das sind, glaube ich, nur 4 Milliarden noch irgendwas Adressen. Nummer. Und davon sind auch nicht alle benutzbar, weil ja 192.168 und 127 Punkt alle dahinter und 10 Punkt lalala nicht gehen. Und dann sind bestimmte, haben bestimmte Unis, US-amerikanische Unis, auch riesen IP-Adressbereiche, die sie eh nie in ihrem Leben brauchen. Weil da halt am Anfang hat man gedacht, boah, ja, vergeben wir ganz großzügig. Und jetzt am Ende sieht man halt, ja, es wird knapp.
Reicht nicht.
Genau. Also die IANA, die dafür zuständig ist zur Vergabe, hat, glaube ich, nur noch irgendwie ganz wenige IP-Adressen zu vergeben, ganz wenige /8er-Blöcke oder sowas. Die Schätzung ist da, dass die 2010 oder 11 alle sind. Das heißt, die vergeben an diese regionalen Adressvergabestellen. Dann haben wir bei uns ist die REPE, Reüssier IP Européenne, glaube ich, heißt die. Und die vergibt dann die Sachen an die Provider. Und ja, wenn die IANA die IP-Adressen zu Ende vergeben hat, dauert es nochmal so ein bisschen über ein Jahr, bis die Regionalen alle ihre IP-Adressen vergeben hat und dann ist wirklich Schluss.
Dann also, ist Babbela.
Okay, dann kann man halt, kriegt man halt keine IP-Adressen mehr.
Genau.
Also zurzeit kannst du halt noch immer zum Provider gehen und sagen, hey, ich hätte da gerne mal welche. Ich habe für meinen Root-Server habe ich jetzt auch 4/29er Netze. Aber ja, sind auch einige IP-Adressen, aber halt auch nicht so viele. Und irgendwann kriegt man halt einfach keine mehr. Kann man keine neuen Server aufstellen. Es gibt dann einfach keine neuen. Moment, das ist irgendein Telefon. Es gibt dann einfach keine neuen IP-Adressen. Und da muss man sich überlegen, was man damit macht. Und da gibt es halt schon lange die Überlegung, das Internetprotokoll zu erweitern, umzustellen auf IPv6. Es gab mal wohl auch IPv5, aber das ist nie wirklich, weiß ich nicht, benutzt worden, wie auch immer. Und da hat man jetzt statt diesen 4 Milliarden IP-Adressen 2 hoch 128, also 340 Sextillionen Adressen. Was? Das reicht also, um, sagen wir, jedem Sandkorn auf der Erde und darüber hinaus eine IP-Adresse zu vergeben.
Aber ist schon so ein interessantes Ereignis, finde ich, wenn man sich das eigentlich mal so verdeutlicht, wie man denn so in dieses Informationszeitalter gestartet ist, in diese Geschichte Internet.
Ja, damals hat man nicht
dran gedacht. Und da hat man einfach nicht dran gedacht, ja. Und dann eben diese Riesenblöcke, wie du gesagt hast, an Uni und auch Militär zum Beispiel hat auch ziemlich viel. Ja. Und man hat gedacht, es reicht. Und wenn man sich heute einfach mal überlegt, was hat man denn persönlich eigentlich alles an, also wo sind denn überall IP-Adressen? Also es gibt ja, also wenn man jetzt zum Beispiel...
Jede Webseite
zum Beispiel, ja. Und naja. Das konnte man sich einfach nicht vorstellen. Und jetzt ist so ein Schritt, jetzt wird das geändert in IPv6 und...
Ja, guck mal.
Irgendwann wird es dann vielleicht auch nicht mehr reichen.
Mein Telefon hat gerade eine IP-Adresse, auch wenn es natürlich hinter einem NAT nochmal ist, weil das ja im OMTS-Netz nicht so ganz einfach ist, dann der Rechner hat gerade eine, sogar eine öffentliche, theoretisch. Also weil er hier im WLAN hängt und das sind ja DFN-Adressen, also Deutsches Forschungsnetz oder Bellevue-Adressen. Und ja, also ich habe jetzt gerade alleine schon zwei verbraucht. Wenn ich hier zähle, dass die Rechner hier auch noch jeder eine öffentliche hat, also ich weiß nicht, hier immer drei im Schrank, vier nur alleine im Studio. Mit meinem Laptop sind es schon fünf, jeder hat eine öffentliche IP-Adresse.
Ja. Und das ist das Problem bei IPv4.
Ja, einfach, dass es so wenige
reicht
sind.
Halt nicht, genau. Ja.
Also was will man mit so wenigen?
Okay. Ja, und was bedeutet es denn jetzt technisch für den User, wenn diese Umstellung, wann wird die kommen? 2011?
Ab nächstem, übernächstem Jahr. Definitiv. Okay. Also in Asien gibt's schon einige, die sind schon umgestellt, die kann man schon nur mit IPv6 erreichen.
Okay.
Ansonsten, selbst Google kannst du irgendwie mit IPv6 erreichen, wenn du da mal so im Internet wärst. Und ja, aber die ganzen Router müssen halt erstmal umgestellt werden, dass sie das auch alle unterstützen.
Mhm.
Also alle Internetrouter, wenn ich jetzt von mir hier ein Paket losschicke, geht das ja über viele, viele Stationen, bis es dann irgendwo bei Google oder was weiß ich, wo ankommt und dann, wenn es wieder zurückgeht, muss es ja auch irgendwie wieder transportiert werden. Und die Pakete sehen halt schon anders aus, sind halt anders definiert und da muss man sich jetzt einfach mal mit beschäftigen langsam. Und gerade wenn man irgendwie mit Systemen, Konfigurationen und sowas zu tun hat, die IP-Adressen sehen dann halt nicht mehr 192, 168, bla 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 aus, sondern das sind dann hexadezimal, also der FE80 Doppelpunkt blablabla, bla, bla, immer so in Vierer Abschnitt. Wow. Und das lässt sich dann nicht mehr so einfach merken. Da gibt es zwar eine Abkürzung, wenn halt eine Null ist. Also man kann Nullen abkürzen, indem man einfach einen Doppelpunkt, Doppelpunkt schreibt oder sowas. Also die lokale Adresse reicht einfach, wenn man Doppelpunkt, Doppelpunkt 1 schreibt. Das ist dann sowas, was 127.001 ist jetzt. Also sowas ist einfach mal Localhost. Also ein paar Sachen kann man schon abkürzen, aber es ist trotzdem, wird eine Riesenumstellung werden.
Okay, also das heißt auch jetzt für mich zu Hause, ich sitze mit meinem Laptop und dem Router da in meiner Wohnung und wenn ich jetzt das Haus nicht mehr verlassen würde, dann wäre irgendwann zapp aus.
Naja gut, bis völlig umgestellt ist, vergehen schätzungsweise noch 25 Jahre. Also bis einfach komplett IPv4 komplett weg ist. Weil du musst ja langsam umstellen. So wie jetzt, ab und zu gibt es schon mal ein paar IPv6-Adressen, aber es wird nicht den Tag geben, wo einer sagt, knips alle aus. Mhm. Beziehungsweise, klar, den wird es irgendwann geben, aber der liegt so weit in der Zukunft, dass wir dann vielleicht nicht mehr arbeiten gehen müssen oder so. Da sind wir schon Rente. Also ist tatsächlich so.
Weil es oder wir sind Politiker und dürfen dann diesen Knopf drücken. So.
Den roten Knopf. Den
roten Knopf, genau.
Bang, das Internet geht aus.
Ah, okay. Also das heißt, prinzipiell erstmal ändert sich dann so jetzt spürbar für den User gar nichts.
Also wenn du so ein Windows Vista oder sowas hast, das wirst du nicht merken, dass du plötzlich IPv6, also jemand, der sich jetzt nicht mit Netzwerkmanagement beschäftigt oder da im LAN irgendwas macht, der wird das auch später nicht merken. Und IPv6 hat ja noch so ein paar tolle Sachen, dass das dass du so Auto-Negregation hast, also der sucht sich dann automatisch eine IP-Adresse raus, du stellst ihn einfach hin, der sucht sich anhand von seiner MAC-Adresse und von so einem bestimmten Präfix vorne einfach eine Adresse raus, fragt alle im Netz, sag mal, Leute, gibt's die Adresse schon? Und wenn keiner meckert, dann nimmt er die sich einfach. Das heißt also, das Vernetzen von Computern wird mit IPv6 etwas leichter. Du kannst also mehrere Rechner einfach ins Netz hinstellen und zack, die können sich plötzlich miteinander unterhalten. Bis jetzt musst du ja immer hingehen, du hast 192, 186, 1.1, du hast Punkt 1.2, du hast bla bla bla. Und dann können die irgendwann miteinander reden. Und jetzt ist es halt so, da ist quasi so ein eingebautes DHCP, auch wenn es DHCP nochmal richtig, DHCP V6 nochmal extra richtig gibt, weil ein paar Sachen kann das Ding nicht, wie zum Beispiel ein Gateway vergeben oder so, das geht nicht. Aber zumindest, wenn du lauter Vista und Linux und BSD und weiß ich nicht, wie es bei Mac gerade ist, wie gut die IPv6 unterstützen, hinstellst, dann können die sich automatisch miteinander vernetzen, ohne dass da irgendjemand sitzt und das per Hand einträgt. Also da sind schon ein paar so Sachen drin, die Sachen leichter machen, aber man muss sich halt echt umstellen. Das ist halt so.
Okay.
Ja. Und ja, ich war halt gestern auf diesem Workshop und da haben wir das dann mal so ein bisschen probiert und wir haben es dann tatsächlich geschafft, über jemanden, der ein IPv6, also eine getunnelte Adresse über IPv4, weil du kriegst meistens, ja, finde mal einen Provider, der dir so jetzt einfach mal IPv6-Adressen gibt, also dein Provider zu Hause, dein Router kann es wahrscheinlich noch nicht. Also ich weiß nicht, was hast du für eine?
Gewöhnliche Fritzbox.
Genau, die neuesten Fritzbox können das, die allerneuesten, die gibt es aber noch nicht, glaube ich, zu kaufen. Aber die allerneuesten könnten das zum Beispiel. Und ja, also 1&1, beziehungsweise United Internet pusht es wohl so ein bisschen. Vielleicht werden die das ja auch irgendwann mal anbieten. Und dann würde deine Fritzbox selber, jetzt kriegt sie ja, wenn sie sich ins Internet einwählt, immer IPv4, da kannst du gar nichts gegen machen. Ja, und irgendwann würde sie dann IPv6 kriegen. Da kannst du dann auch nichts gegen machen. Interessiert dich ja auch nicht. Es geht halt einfach irgendwie. Ja, es gibt halt wenig Provider, die dir bis jetzt eine native IPv6-Adresse geben. Und um trotzdem ein bisschen mit IPv6 zu spielen, musst du es zurzeit über IPv4 tunneln. Ist einfach so. Also du kriegst von deinem Provider eine IPv4-Adresse, sprichst aber in deinem eigenen Netz irgendwie IPv6, tunnelst also über den IPv4, was bei dir zu deiner Fritzbox liegt, ins Internet hinein an IPv6 und dann kannst du auch Google und so ein paar andere Adressen, die halt tatsächlich einen IPv6 anbieten, kriegt man über einen DNS-Record raus, der heißt dann nicht mehr A, sondern AAA, dann kann man die über IPv6 ansprechen. Aber Google ist, glaube ich, ipv6.google.com oder so. Und das haben wir gestern geschafft. Das haben wir tatsächlich dann gemacht. Da hat dann einer ja das aufgesetzt, der das hatte. Und wir haben auch besprochen, wie man sich so eine eigene Adresse besorgen kann. Es gibt nämlich auch, da gibt es so einen Verein, die heißen SIX, also SIXXS.net. Werden wir auch nochmal verlinken. Die sind so ein, ja, sowas ähnliches wie ein gemeinnütziger Verein oder sowas. Und da kann man sich solche Tunnel mal bestellen. Da könnte man sich einloggen, da muss man dann sagen, warum musst du deine richtigen Daten angeben und musst du dann sagen, warum willst du das verwenden kann man halt reinschreiben, ja, ich will testen, ich bin Open Source Entwickler oder sowas und will das jetzt mal mit, ich meine, man muss ja die Programme auch irgendwie anpassen, kann man da mal reinschreiben. Das habe ich gestern auch mal gemacht. Ich habe jetzt noch keine Antwort, ob sie mich dann genehmigen. Wenn sie das dann getan haben, dann kann ich mir auch einen IPv6-Tunnel bestellen und der würde dann immer dahin zeigen, wo ich halt gerade bin. Also dann kann ich einfach auf meinen Rechner einen IPv6 aufsetzen, über den IPv4 getunnelt und hätte dann da immer meine feste IP-Adresse. Also das ist auch so ein Feature quasi von IPv6, dass du eigentlich deine IP-Adresse mitnehmen kannst. Du wärst halt also weltweit unter der eigenen IPv6-Adresse verfügbar. Und meistens nimmt er sogar noch einen Teil deiner MAC-Adresse, die ja eigentlich auch eindeutig ist auf der Welt, mit rein. Aber sowas kann man auch abschalten, dass man das, wenn man das nicht mag.
Also Gläser nur Internet-User.
Ist damit möglich, aber es gibt, wie gesagt, Funktionen, dass du das unterbindest. Haben wir dann auch mal getestet. Da habe ich mir dann einfach, da muss man dann, und bei Linux müsste man wieder nach Proc irgendwo was rein echoen, dass er dann nicht mehr aus deiner MAC-Adresse was generiert, sondern halt was anderes Zufälliges nimmt. Da kann man auch was machen, dass er in regelmäßigen Abständen eine Zufallszahl generiert und dir dann eine andere IPv6-Adresse gibt dadurch. Also da gibt es auch schon, sind Gefahren drin, aber wenn man es richtig verwendet, dann hat es sogar noch ein paar Vorteile. Ja, wer damit mal spielen will, kann sich, wie gesagt, bei diesem SixNet mal einen eigenen IPv6-Tunnel bestellen. Und wenn eine Weile damit online ist, dann kriegt man irgendwie so Credits und dann kann man sich auch ein ganzes Subnetz bestellen. Zurzeit kriegt man da auch noch riesengroße Subnetze, weil IPv6 ist ja so gut wie unendlich. Also das kriegen wir wahrscheinlich, wir kriegen das definitiv nicht mit, dass die irgendwann mal alle gehen sollten. Also da kriegt man so ein schönes, großes Netz zugeteilt, wenn man dann eine Weile online ist und halt zeigt, ja, man braucht die IP-Adressen und man benutzt die auch wirklich. Und ja, wer da mal ein bisschen rumspielen will, also selbst Torrent, ja, wie heißt die, The Pirate Bay, kann man irgendwie über IPv6 erreichen mittlerweile.
Ah, okay.
Also da kann man mal ein bisschen mit rumspielen und kann auch gerne mal Erfahrungen austauschen. Wer da irgendwie ein bisschen mit rumgespielt hat, kann ja auch einfach mal eine E-Mail an info@radiotux.de schreiben. Wir sind da auch gespannt. Dieser Workshop war von der Münchner Gentoo Linux User Group. Der fand gestern Abend halt so ab 19 Uhr statt in so einer Pizzeria. Die Preise waren sehr moderat.
Oh yeah.
Ja, da hat man schon so ein komisches Gefühl, irgendwie Pizza unter 4 Euro und das mitten im Westen.
Ah ja, so okay, gut.
Beste Lage mit, direkt an der LMU, also an der Uni da. Mhm. Und ja, war aber nett, wir waren so 15 Leute.
Und hat's geschmeckt?
Ja, war okay.
Gut.
Hätte aber ein bisschen mehr durch sein können irgendwie. Also die waren irgendwie, haben es nicht lange genug backen lassen, irgendwie fand ich.
Waren sie da an der Heizenergie?
Ja, wahrscheinlich. Also das war nicht so gut. Also es hat zwar okay geschmeckt, aber es hätte man auch noch länger drin lassen können, dass es irgendwie knusprig wird. Das war richtig lappig irgendwie. Mhm. Also weder so, wie ich mir eine richtige, schöne italienische Pizza vorstelle, noch so richtig schön viel teigig, wo man dann sagen kann, so amerikanisch Style, wo es halt so ein bisschen lappig sein muss, ja. Die will ich auch nicht so kross haben. Aber das war weder das eine noch das andere. Das war dann halt so ein bisschen schlecht.
Also immer mal wieder reden wir hier im Radio über Pizza. Dann freue ich mich richtig.
Jetzt bist du so ein Pizza-Fan.
Also immer, wenn wir drüber reden. Also dann
kriegst du Hunger. Ja. Also haben wir nicht letztes Mal auch drüber geredet und du hattest dann so einen Hunger, dass du unbedingt schnell weg musstest?
Ja, ich wollte halt eine Pizza haben, auf jeden Fall. Ja. Also irgendwie bin ich da so gebrandmarkt oder so, ich weiß nicht. Also Pizza, das muss ich mir nur vorstellen und dann läuft es mit dem Hunger. Mhm. Ja, gut. IPv6.
Ja.
Wird jetzt wahrscheinlich in der nächsten Zeit dann zu einigen Umstellungen führen. heißt es auch, wird es zu irgendwelchen Problemen führen, glaubst du, dass irgendwas schief geht und dann kann es mal sein, dass man irgendwie tagelang nicht ins Internet gehen kann oder?
Nö. Also das vermute ich mal nicht. Du wirst halt irgendwann die Sache haben, dass so, wenn die IPv4-Adressen ausgehen, dann kann man halt nur noch IPv6 vergeben. Das heißt, also entweder hast du Engpässe bei diesen Dial-Up-Netzen oder dass du halt irgendwann tatsächlich nur noch IPv6 zu Hause kriegst und dann muss man sich halt irgendwie drum kümmern, dass das Internet trotzdem noch tut. Es wird halt einfach so sein, dass bestimmte Leute irgendwann nur IPv6-Adressen kriegen.
Okay. Was ist, wenn ich jetzt Systeme habe, die nicht mehr supportet werden? Was dann?
Ich meine, die nächsten 25 Jahre haben wir ja noch.
Ah ja, stimmt. Gut. Also 25 Jahre kann man noch mit MS-DOS 1.0 oder so.
Willst du damit ins Netzwerk?
Ne, ich überlege halt nur, was.
Kann man damit überhaupt ins Netzwerk gehen?
Das, ich überlege nur, wie man das verhindern kann, dass IPv6 kommt.
Aber. Verhindern kannst du es gar nicht.
Nee, also wollte ich, hat mich gerade nur so gefragt.
Ja. Wer da am zweiten Teil von diesem Workshop dran teilnehmen will, das geht. Der ist am 11.06. glaube ich. Man kann ja mal auf mgluke.de gehen. Da findet man auch mal noch die ganzen Informationen, wo sich das dann befindet und was da dann gemacht wird. Das wird von jemandem gemacht, der bei Nobel SUSE lange Zeit gearbeitet hatte und da auch für die IPv6-Sachen verantwortlich war. Und da werde ich mal gucken, dass wir nächstes Mal ein Interview mit ihm machen. Wieder so, weiß ich nicht, mal anderthalb, zwei Stunden tatsächlich nur über IPv6 reden. Dann kann man mal richtig so die grundlegenden Sachen klären, was wirklich wichtig ist. Der kann das natürlich viel besser erzählen als ich. Ich kann das jetzt auch nur wieder, was ich halt gestern gelernt habe, so nach dem Motto wiedergeben. Aber er steckt da natürlich richtig tief drin. Und den kann man dann mal so ein paar Fragen stellen, die wichtig wären. Also wenn ihr da irgendwie was wissen wollt, ganz spezielle Fragen habt, dann könnt ihr die natürlich auch einfach mal zusammenschreiben und dann gucke ich mal, dass ich die in diesem Interview unterbringe. Also ich habe ihn gefragt und mal gucken, ob wir das gleich am 11. machen oder ob wir es ein bisschen später machen, extra Termin oder sowas. Auf jeden Fall wird es da eine richtig schöne runde Sendung zum Thema IPv6 geben, weil ich denke mal, das ist tatsächlich ein Thema, was jetzt kommt. Dem kann man sich einfach nicht mehr entziehen. In 2 Jahren ist es da, ob man will oder nicht. Hat man sowieso keine andere Chance und besser sich jetzt schon mal ein bisschen damit beschäftigen. Wie gesagt, hat ja ein paar tolle, nette Features. Ja.
Okay. Und dann gibt es jetzt, wie hast du gesagt, noch einen zweiten Teil des Workshops am 11.06. Was wird dann da behandelt?
Ha, da fragst du mich jetzt was. Also auf jeden Fall, diejenigen, die sich jetzt die sich bei diesem SIX-Net da angemeldet haben, die sollen jetzt möglichst lange damit online sein, dann kriegt man halt dieses Subnetz, dieses große, und damit wollen wir dann nächstes Mal rumspielen. Also so, dass jetzt waren wir halt über ihn, er hatte halt so ein Netz schon und er war quasi der Router und wir haben dann so ein lokales Netz gehabt und sind dann halt über ihn ins Internet und haben IPv6 gemacht. Das heißt, also ich habe tatsächlich mit IPv6 Google erreicht und sowas und so ein paar andere Seiten, die halt IPv6 unterstützen. Und das ist schon cool. So mal ein bisschen, ja, so ist halt irgendwie was Neues.
Also einer der ersten Menschen, der mit IPv6 im Internet war.
Genau, so nach dem Motto.
Okay.
Und ja. Mal gucken. Tja, ich finde es gerade nicht auf der Seite von der MGLuke.
Okay, es wird einfach dann probiert da mit dem mit diesen Netzen, wie du gesagt hast, da
also jetzt ist noch
ein bisschen weiter zu.
Genau, jetzt ist es gerade unter Events und Past Events schon. Das nächste Mal, was ich gerade gesagt habe, jeder soll halt probieren, diese Punkte da zu sammeln und dann kann man sich diesen IPv6-Adressraum irgendwie bestellen bei diesem SIXnet. Da muss man halt eine längere Zeit mit IPv6 online sein. Ich glaube, pro Tag oder pro Woche kriegt man dann irgendwie solche Credits und wenn man genug zusammen hat, kann man sich halt diesen eigenen IPv6-Adressraum bestellen Und da wollen wir dann auf DNS für IPv6 eingehen und SSH mit IPv6 und eventuell sogar ein Apache mit IPv6 konfigurieren. Ja, und sonstiges steht noch drin.
Also Pizza.
Vielleicht Pizza essen, genau. Ja.
Okay.
Tja. Ansonsten München. Wir waren seit langer Zeit mal wieder in München, quasi. Mhm. Ich war irgendwie, weiß ich nicht, vor 2-3 Jahren das letzte Mal in München, als die Systems noch gut war, sozusagen. lange nicht mehr da gewesen und mal wieder festgestellt, ist auch eine Stadt, in der ich definitiv nicht leben würde wollen.
Ah ja, okay. Ja. Warum?
Also das mit dem öffentlichen Personennahverkehr ist ja fast so schlimm wie in Stuttgart. Das ist ja furchtbar. Da ist ja, sieht man ja gar nicht durch. Also erstens klappen die natürlich auch um 1 Uhr die Bürgersteige hoch, wie es ja hier auch so ist. Da fahren dann keine Busse mehr. Also irgendwie bin ich echt Berlin verwöhnt oder hab das noch nie gemerkt, dass es in anderen Städten auch so ist. Also es ist ja furchtbar.
Okay.
Also, kommst du nur mit Taxi oder mit eigenem Auto weiter? Und der S- und U-Bahn-Plan, der ist ja mal furchtbar. Also wenn du da an der Haltestelle gehst und guckst, wo willst du eigentlich als nächstes hin, dann fährt eine S-Bahn ein und nein, da stehen nicht die Endhaltepunkte, sondern da steht irgendeiner in der Mitte drin. Ich habe echt gedacht, sag mal, wollt ihr mich hier veralbern oder so? Also es ist echt, wenn du dich da nicht auskennst, okay. Da bist du echt verloren. Da fährt so eine U so und so oder S so und so ein. Steigst du da jetzt ein? Ist die richtige Richtung? Guckst auf den Plan? Hä? Ist keine der anderen Haltestellen? Wo ist es denn? Und ehe du dich dann versehen hast, oh, da hast du sie gefunden. Ja doch, es wäre die richtige gewesen. Ist sie schon abgefahren, ja? So, es ist furchtbar. Also, den Plan muss man doch mal... Hallo, ich dachte, das ist so eine Hightech-Stadt irgendwie so...
Mit 10 Minuten vom Bahnhof
genau.
Zum Flughafen.
Und 20 Minuten brauchst du erstmal, um hinzufinden, welche U- oder S-Bahn du da nehmen musst, um da überhaupt hinzukommen. Also das ist... Da hab ich echt nur den Kopf geschüttelt. Also hier hast du ja wenigstens... Also klar, du hast auch mal diesen einen Plan mit den vielen... diesen vielen Zonen. Die hast du ja in München auch, was ich ja total blödsinnig finde. Die heißt da dann noch Streifen oder sowas, die Zonen. Und diesen runden Plan, den du da hast, den du hier auch in Stuttgart hast, wo du eigentlich nicht erkennst, wo willst du denn eigentlich hin, oder? Würdest du auf diesem Plan finden, wenn du in eine S-Bahn steigst, von wo du nach wo du hin musst, auf diesem runden?
Ja gut, also...
Als Ausländer quasi noch?
Ja, dann nicht. Dann, genau. Dann hätte ich meine Schwierigkeiten.
Genau, und solche Pläne hängen da überall rum. Und da hängt dann nicht nur wenigstens der Große, wo du dann halt siehst, ah ja, okay, so habe ich jetzt den Überblick. In der S-Bahn oder U-Bahn, da geht's dann wieder, da hängen dann tatsächlich die Pläne dran, wo man sich ein bisschen orientieren kann, aber an diesen S- und U-Bahn-Haltestellen, ich habe da echt wie ein Schwein ins Uhr weggeguckt. Das kann nicht wahr sein. Ihr wollt mich doch hier veralbern. Also es muss dann mal so einen richtigen Plan geben, wo du halt schematisch auch siehst, was du hier willst. Also das war absoluter Witz.
Ja, also ich kenne jetzt das Nahverkehrssystem in München überhaupt nicht. Also ich kann mich nicht dran erinnern, da jemals irgendwie was gefahren zu sein. Stuttgarter kenne ich natürlich gut, ja. Also klar, also das hat so nachts vor allem so seine Schwächen. Aber so tagsüber finde ich es eigentlich okay, muss ich sagen. Also ich wohne auch zentral und bin von daher auch da schon, also ich habe U-Bahn-Haltestelle bei mir um die Ecke, wo zwei Linien fahren, S-Bahn, also direkt an der Schwabstraße für alle, die das jetzt hier was sagt. Also ich liege halt super zentral und von daher kann ich mich hier nicht beschweren.
Ja, du kannst auch zur Not vom Hauptbahnhof nach Hause laufen.
Klar, man kann auch immer noch laufen.
Ja, ja. Das sagt mal hier, wenn er in Feigen wohnt.
Ja, okay.
Das kannst du nämlich nicht mehr laufen.
Ja, okay. Aber ich muss jetzt mal fairer halber auch mal sagen, dass ich in Berlin einmal von jetzt weiß ich nicht mehr, wo das genau war, Prenzlauer Berg, glaube ich, von da wollte ich zu irgendeinem Rathaus bisschen...
Rathaus Spandau.
Kann sein, ja.
Vielleicht?
Ja, könnte sein. Auf jeden Fall... war ich verabredet, eine Mitfahrgelegenheit. Und dann ist aber, und das war nirgends angekündigt auch, muss ich sagen, sind irgendwelche, wegen Baustellen, irgendwelche Bahnen ausgefallen. Und dann musste man mit so einem komischen Shuttlebus fahren.
Okay.
Und der ist halt auch irgendwie nur alle 20 Minuten gefahren. Da habe ich halt meine Rückfahrgelegenheit verpasst. Ja, und das hat auch genervt, muss ich sagen.
Tja, aber es läuft normalerweise auf diesen Schildern immer durch, wenn Bauarbeiten sind. Also.
Ja, okay. Ja.
Und das wird meistens auch im Radio angesagt, aber da hast du auch kein Radio gehört.
Ja, und ich bin mal beim Schwarzfahren erwischt worden in der
selbst schuld.
In der U-Bahn von, also in der Berliner Tram, wie sagt man? Weiß nicht. Der
U-Bahn.
U-Bahn, okay.
Nur ihr seid hier so komisch. Also da steht U-Bahn dran, es ist eine Straßenbahn, die ab und zu mal unter der Erde fährt und dann trotzdem Stadtbahn heißt. Und
Straßenbahn.
Nein, da steht U-Stadtbahn.
Ach so, ja?
Ja.
Okay.
Das ist so. Du wohnst hier garantiert schon länger als ich. und die S-Bahn fährt unter der U-Bahn im Hauptbahnhof.
Ja, genau.
Ja. Das ist, finde ich, total logisch alles.
Also ich habe mir da noch nie Gedanken drüber gemacht.
Genau, aber ich mache mir das. Ich komme von außen
und
habe da so unbeeinflusst quasi und kann dir sagen, wie Banane das hier an manchen Stellen so ist.
Okay, gut. Ja, also ich akzeptiere die Kritik.
ich aber wegen U-Bahn und muss nach oben. Ja,
beim Schwarzfahren wollte ich noch sagen, in Berlin, das war gar nicht mit Absicht. Ich habe mir einfach, der Unterschied ist nämlich was ich nicht kannte, man kann sich hier bei uns einfach am Automaten ein Ticket lösen für eine Fahrt und die muss man nicht abstempeln. Und ich habe mir da auch für ein Tagesticket, ich weiß es nicht mehr, und ich habe wirklich gedacht, man muss es nicht abstempeln. Und habe das Teil dann nicht, hab's halt nicht abgestempelt und bin halt prompt irgendwie kontrolliert worden von so zwei netten Menschen.
Ja.
Und ich war noch bepackt mit Koffer und dann war es so, dass die gesagt haben, ja, also die haben es kontrolliert und gesagt, nee, so geht's nicht, jetzt komm mal mit raus hier. Und dann sind die vor mir gelaufen und ich hab gar nichts Böses bisher gedacht, dachte nur, jetzt gehe ich mit denen raus und hab dann aber einen Tick zu lang gebraucht, hab meine Sachen zusammengepackt und dann ist schon wieder die Tür zugegangen. Und dann waren die also draußen und ich war noch drin. Und dann bin ich halt weitergefahren. Ja, und die haben sich umgekehrt. Dann habe ich gedacht, eigentlich bin ich ja gar nicht so böse, aber ich habe mal wieder dazu beigetragen, dass die jetzt denken so, ja, also alle Schwarzfahrer sind doch riesen Arschlöcher oder irgendwie so, ja.
Okay, ja, da waren die auch ein bisschen selten dämlich.
Ja, klar. Ja, es war eine Tageskarte, erinnere ich mich, weil ich hatte dann am nächsten Tag quasi auch noch eine Tageskarte.
Ah ja,
So war das, ja. Also, Entschuldigung, da habe ich einen Teil zu dem Berliner Finanzloch beigetragen.
Genau, du warst das also.
Ja. Ja, also dann schauen wir nochmal. Ich sehe, du hast noch...
ich habe noch ein paar Themen, aber es ist schon... Wir reden auch schon wieder eine Stunde, kann das sein?
Ja, geht immer ziemlich schnell.
Das ist ja furchtbar. Ich wollte aber noch was zu München sagen.
Ah, ja,
also neben meiner Kritik für das Dingsbums-System öffentlicher Personennahverkehr. Also Bus habe ich jetzt nicht getestet oder so. Aber da war ich dann schon etwas schockiert. Aber ich war auch im neuen Apple-Shop. Das musste ich mir natürlich auch einmal geben.
Okay.
Warum läuft hier eigentlich so komische Musik? Wer spielt denn hier? Hörst du das auch?
Nein. Ja, aber ich glaube, es kommt von draußen.
Ja, okay.
Okay, Apple Shop in München, ja?
Ja, der Apple Store hat doch da aufgemacht. Weiß ich nicht, ob du das mitgekriegt hast. Der erste deutsche Apple Store.
Okay, ja, gut. Ja.
Und den habe ich mir doch dann tatsächlich nochmal kurz angeguckt, weil ich gedacht habe, wenn, dann muss man doch da mal reingehen. Und die meinen ja mal, es ist so shiny und da ist so Elfenstaub und was weiß ich. Ja, da war ich doch da mal drin. Ich meine, sieht ganz schick aus. Aber ist jetzt auch nichts irgendwie so top Besonderes, finde ich.
Eben. Ja, also...
Ist halt ein Laden, wo man Macs kaufen kann, ne?
Die werden schön präsentiert, okay, aber dafür kosten sie halt auch mehr als andere.
Ne? Es laufen viele Leute rum, also so Berater, Verkaufsmenschen, aber weiß nicht, also für mich konnte ich da jetzt keinen Unterschied feststellen, ob ich hier zum Gravis gehe oder in Berlin oder was weiß ich oder da in den Apple Shop. Den einzigen Unterschied, den ich festgestellt habe, ist, man kann die iPods in Rot, also das Product Red, was es ja in den anderen Shops alles nicht gibt, da kann man sie kaufen. Aber das ist tatsächlich der einzige Vorteil, den ich jetzt von dem Laden mitgenommen habe.
Na gut.
Den hätte man da mitnehmen können. Weil ich mag ja Rot und wenn ich mir jemals tatsächlich nochmal ein iPod kaufen würde wollen, was ich nicht vorhabe, aber vielleicht will ich ja irgendwann doch nochmal. Dann würde ich mir einen roten kaufen und die gibt es nur da.
Den iPod Nano oder...
Ja, zum Beispiel. Und den gibt es halt in Rot Also einen richtigen Rot gibt es den nur in einem Apple-Shop oder halt im Internet.
Gibt es auch den iPod Touch in verschiedenen Farben?
Nee. Nee, okay. Den gibt es nur in Schwarz, glaube ich, okay. Sogar. Ich glaube nicht mal, dass es den in Weiß gibt.
Also ich war unlängst mal in New York und bin da so durch die Stadt gelaufen. Und also ich dachte eigentlich, ich bin jetzt so im Heimatland des Internets, sag ich mal. Und war dann ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, ich kann eigentlich an jeder Ecke dann ins Internet. Und dem ist nicht so. Also es ist zwar so, es gibt überall eigentlich ein WLAN, das verfügbar ist, aber es ist immer kostenpflichtig. Also man zahlt damit Kreditkarte für eine halbe Stunde und ja, es ist schon echt dicke teuer, muss ich sagen. Also da zahlt man eine halbe Stunde irgendwie so $4, sage ich jetzt mal. Also das, naja, oder sagen wir mal, für eine Stunde zahlt man vielleicht $4. Also nicht wenig auf jeden Fall. Ja, dafür, dass man halt auch in dem Laden sitzt und dann da seinen Kaffee zu sich nimmt oder den Burger oder so. Und in dieser ganzen Großstadt und gerade auf der Fifth Avenue, wo sich der Apple Store ja befindet in New York, also da in dieser Haupteinkaufsstraße, ist es der einzige Laden, wo man einfach so ins Internet gehen kann.
Und okay.
Also das war echt der einzige, also da war wahnsinnig viel los. Also ich bin da auch reingelaufen, ein bisschen geguckt und wirklich an jedem Computer war eigentlich eine Schlange. Da dachte ich, ja gut, also aber so toll sind die Sachen jetzt doch auch nicht. Bis ich dann rausgekriegt habe, ja, da kann man halt umsonst ins Internet. Und das nützen die New Yorker dann natürlich wirklich gerne, ja. Das ist einfach jeder Computer. Und dann gibt es noch so Kinderplätze und die sind auch besetzt, weil man da halt mal ins Internet gehen kann.
Okay, nee, das ja, ist gut, ich ja. Also auch gedacht, dass da, weiß ich nicht, dass da jeder Laden irgendwie offenes Internet hat.
Ja, also ich bin davon ausgegangen irgendwie, aber dem ist also wirklich nicht so. Also ich habe es nirgends gefunden jetzt bei den großen Ketten. Läuft es immer über... Also es ist dann immer so ein Drittanbieter, der sich da quasi das WLAN irgendwie mietet oder so, keine Ahnung, in dem McDonald's, sage ich jetzt mal. Ja. Und da dann einfach Geld für verlangt.
Mhm. Okay. Ja, genau. Na gut, dann ist das wohl so.
Ja, genau. Und dann, das lohnt sich dann mal in den Apple Store zu gehen.
In Amerika,
genau, ja. Wenn man mal ins Internet möchte.
Ja, ich meine, man kann hier auch mal reingehen. Ist halt der einzige bis jetzt. Irgendwann kommen vielleicht nochmal ein paar neue, aber... Und ich war einfach jetzt mal neugierig und wollte da einfach mal reingucken, aber es ist halt so ein Shop mit lauter weißen und schwarzen und bunten Sachen irgendwie.
Ja, genau.
Nichts Besonderes.
Kann man ja mal abwarten, was so Microsoft dann noch so auf die Wege bringt. Die mit ihrem Tune-Player habe ich jetzt wieder irgendwie... Also,
ach komm, geh weg.
Wenn man sich den mal anschaut, also der ist so unglaublich hässlich.
Das haben die doch abgeschrieben.
Na, also jetzt gab es gerade wieder ein Gerücht, dass sie dann nochmal was Neues rausbringen wollen, weil sie jetzt ja auch gesagt haben, okay, also es muss ja nicht nur ein Player sein, oder weil mittlerweile ist ja die Entwicklung schon einen Schritt weiter, also wirklich einen deutlichen Schritt weiter. Also man hat ja jetzt auch einfach ein Smartphone. Und das ist jetzt wieder der nächste Schritt, den sie da einfach mal probieren, ja. Also ja, probieren da irgendwie da was auf die Wege zu bringen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen.
Das wird nichts. Also das ist.
Also es funktioniert irgendwie so. Schon
beim ersten Mal eine Totgeburt war.
Ja, genau. Also was jetzt da noch noch zusätzlich angeboten wird bei diesem Tune-Player, allerdings nur in den USA, ist so eine Flatrate, die man sich da mieten kann für so $15 im Monat, kann man Musikstücke mieten, muss man sagen. Also man kann sie man kann dann hören, was man will, aber man hat sie nicht. Also man kann halt nur drauf zugreifen und nach einem Monat verfallen dann die Rechte oder so.
Ah, ja, dieses blöde DRM-Zeug, wer will denn das? Also sind Apple und Amazon und so und Musicload und so schon eher auf der richtigen Seite. Lass das mit dem ganzen DRM-Quatsch weg, und wenn ich das Ding kaufe, dann will ich auch, dass das meins ist und dass ich das auf CD brennen kann und auf jedem Player abspielen kann und so. Das andere ist einfach, da kann ich dir jetzt schon sagen, das wird nichts. Mhm. Ich will keinen Song mieten. Ja, wenn, dann will ich den kaufen. Also, wenn ich ihn wirklich hören will, dann will ich ihn auch behalten. Und hey, der Unterschied kann nicht so groß sein. Also so ein Song kostet, weiß ich nicht, 1 Euro, ein bisschen mehr vielleicht, höchstens. Und
Ja, absolut. Also ich stimme dir da voll zu. Also da bin ich auch so einer. Ich will da nicht irgendwie groß anfangen, jetzt da so irgendwelche komischen Mietgeschichten da noch so anzufangen und mir dann zu überlegen,
habe ich jetzt die Miete gezahlt, sag ich mal. Ja. und dann kann ich keine Musik mehr hören oder so. Ja. Und am besten wird mir dann der ganze Player gesperrt oder irgend sowas. Ja. Was mich immer ein bisschen wundert, ist so, dass Microsoft da so wirklich im Hintertreffen ist, so auch jetzt in dieser Entwicklung mal wieder. Und also dann wirklich vorhat, ja, zu sagen, hey, wir wollen da auch unseren Teil beitragen, so jetzt im Smartphone-Bereich. Und dann machen die so halbherzige Sachen. Das verstehe ich nicht, warum die dann nicht in der Lage sind zu sagen, okay, jetzt buttern wir mal da voll rein, ja, weil theoretisch das Kapital hätten sie ja, ja. Und dann einmal richtig reinbuttern und dann mit einem wirklich ausgereiften Produkt, wo man halt sagen kann, okay, also das ist vom Design her, von der Technik und von den Ideen wirklich klasse. Aber also da ist dann irgendwie... Na gut, es war noch nie eine innovative Firma.
Genau, also, ich wollte gerade sagen, das haben sie einfach nicht gelernt.
Ja, also ich habe mal in so einer Soziologie-Vorlesung gelernt, dass, also es ist wohl so, dass man, also kann man sich einfach überlegen, so dieser Gründergeist, der webt sich wirklich so durch diese ganze Firmengeschichte immer durch. Also kann man so sagen, vielleicht ist bei Apple so die Gründer, hatten halt gewisse Ideale und die färben sich dann auch so auf die, also das lockt natürlich dann auch ein gewisses Personal an, also kreative Leute, die sagen ja dann auch, ich will bei so einem kreativen Unternehmen arbeiten, ja. Und so trägt sich das dann irgendwann von selber, also dann wird es, dann waren die Gründer und die Grundidee kreativ und dann werden auch die Leute, die da arbeiten, kreative Leute eher sein. Und das ist dann wohl einfach bei Microsoft das Problem. Am Anfang schon irgendwie so halbherzig was hingezimmert. Wahnsinnig Glück gehabt, dass sie da von IBM diesen, also...
Ja, sie haben was aufgekauft. Das haben sie nur gekauft.
Ja, und von IBM haben sie den Auftrag, also sie haben ja nur, also IBM ja, hat haben ja nur genommen, dieses schlechte MS-DOS aufgrund der Tatsache, dass sie halt da sich selber nicht kaputt kannibalisieren wollten mit
diesem CPM oder was war da? Oder was war dieses andere
System? Ja, einfach die Großrechnersysteme. Also das war einfach das, also es war einfach nur gedacht, da so ein kleines Spielzeug für irgendwelche Hobby-Bastler anzubieten und nicht irgendwie ein vollwertiges System. Und da kam halt dann MS-DOS, wo man halt drei Sachen machen kann, genau richtig, ja.
Ich glaube, der Programmierer, der dieses Ur-DOS mal geschrieben hat, der wird sich auch jahrelang in den Arsch gebissen haben.
Der wird sich wahrscheinlich wundern, warum gerade sein so.
Es ist Quick and Dirty. Quick and Dirty DOS. Ich glaube, es hieß früher Q-DOS oder keine Ahnung.
Okay. Wo waren wir jetzt gerade stehen geblieben? Bei München, ja. Okay.
Wir waren immer noch
der
bei München.
Apple und Store Apple, in ja. München, ja gut. Also wenn man es sehen will, dann einfach mal,
kann man einfach mal
reinschleppen. Also ich würde ja, wenn ich in München wäre, was anderes machen. Und zwar würde ich eine Schweinshaxe essen. Okay. Und vielleicht Allianz Arena so und diese BMW-Welt würde ich mal sehen.
Aber Allianz Arena ist so weit draußen, da willst du auch nicht unbedingt hinfahren. Okay, ja.
Diese BMW-Welt?
Das sagt mir jetzt nichts.
Ah, okay, das ist so ein bisschen das Pendant zu... Zu diesem Mercedes-Museum, ja. Auch einfach ein Riesenbau, irgendwie monumental, bombastisch, irgendwie so krasse Architektur. Und du stehst halt dann da und denkst, boah, BMW ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Also so ungefähr soll es wahrscheinlich sein.
Okay.
Ja, ist ja auch egal. Also München kann man mögen oder auch nicht. Also, ja.
Ja, ich meine, wir müssen in die Sendung nicht, eigentlich wollte ich ja noch über DMS reden, aber ich meine, das haben wir jetzt schon mal verschoben, wir können es auch nochmal verschieben.
Okay.
Weil wir haben zumindest noch zwei Weekly News. Es gibt nicht die Open-Source Weekly News diesmal, die hat Sascha nicht geschafft, weil diese Woche die SUSE Community Week war oder sowas. Da haben sie sich auf viele, viele Themen konzentriert und haben irgendwie so Chat-Treffen gemacht und gearbeitet und neue Ideen rausgebracht und keine Ahnung und gehackt und irgendwas in der Art. Also man kann jetzt zum Beispiel das KDE 4.3 in der ersten Beta oder sowas jetzt mal auf seinem OpenSUSE oder sowas installieren. Haben wir ja letztes Mal auch schon gesagt, diese Social-Desktop-Funktionen sind da wohl schon ein bisschen drin. Also wer OpenSUSE hat oder eine andere Distribution, für die KDE 4.3, was im Juli, glaube ich, rauskommen soll, gebaut worden sind, der kann sich das mal runterladen, kann mal drauf gucken, kann Bug-Reports einschicken und sowas. Ich bin noch nicht dazu gekommen, aber vielleicht installiere ich es auch mal und gucke mir das mal an. Ansonsten machen wir ja, wie gesagt, auch noch ein Interview über die Social-Sachen, auf jeden Fall auch auf dem Linux-Tag. Apropos Linux-Tag, da habe ich auch noch ein Thema, Linux-Day nämlich. Mhm. Der Linux Day findet am 25.05., das ist ein Montag.
Das ist ja schon bald.
Das ist es schon bald, deswegen sage ich es ja jetzt auch nochmal. Hier an der Hochschule der Medien in Stuttgart-Vaihingen, Nobelstraße 10, Stadt. Und zwar, ja, wir haben uns einen Montag rausgegriffen, weil das halt schwierig ist, die Hochschule an einem Wochenende aufzukriegen. Und für Studenten, die hier aus der Gegend sind oder so, oder irgendwelche Arbeiterbevölkerung, die sich vielleicht den halben Tag freinehmen kann, also wir fangen erst ab 12 an, die können ja mal an dem Tag vorbeigucken und natürlich auch Leute aus Unternehmen oder so, für die ist ein Montag natürlich auch geschickter als irgendein Wochenendtag, weil sie da ja eh arbeiten müssen, da kriegen sie vielleicht auch mal frei vom Chef und können sagen, ich mache eine Weiterbildung hier, bilde mich weiter da am Montag an der Hochschule der Medien. Beim Linux Day, da sind ein paar interessante Themen. Wir haben unter anderem Paul Rugged von Mozilla, der was über die neuen HTML5-Techniken sagen wird. Also so, da kann man ja Files zum Beispiel direkt in den Browser einbetten, der kann die dann direkt abspielen. Also man braucht dann keinen Flash-Player mehr oder sowas, sondern der Mozilla kann, also der Firefox kann in der neuesten Version direkt, wenn ich einen Ogg-File angebe, das direkt einfach so abspielen. Und bei Video soll das dann auch irgendwie gehen mit Ogg-Theora und sowas. Und darüber wird geredet und einfach was Mozilla auch allgemein macht. Dann ein großes anderes Topic ist Groupware. Wir haben einen Vortrag zum Thema Zarafa. Da kommt Helmut Neuberger, den ich ja letztens auch schon im Interview hatte. Der hier war der Chef von Zarafa Deutschland. Wer da mal nachhören will und wissen will, was Zarafa ist, die bauen so eine Groupware, die halt relativ nah an Exchange ist, also an Microsoft Exchange. Darüber wird es einen Vortrag geben, es wird eine Live-Demo auch geben. Und der zweite Groupware-Vortrag wird von Michael Herxen gehalten von Open Exchange. Auch eine Groupware, die ja sich mehr auf richtig schönes Design und Ablagefunktionen von Files und sowas spezialisiert hat. Und jetzt, glaube ich, seit dieser Woche auch einen Connector rausgebracht hat, dass man auf dem iPhone so eine bestimmte Webseite hat, wo man dann halt seine Daten synchronisieren kann und auch mit dem Mac synchronisieren kann, jetzt seit neuestem. Habe ich auch am Laufen, weil wir auch einen Open Exchange Server haben, funktioniert recht gut. Also wer das mal ausprobieren will. Und ich habe auch einen Zarafa Server am Laufen, der mit dem iPhone ja auch prima tut. Mittlerweile habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Aber wer hier irgendwie in der Nähe ist und sich das mal live angucken will oder sich mal angucken will, wie diese zwei Systeme, diese zwei Groupware-Systeme, diese Open-Source-Groupware-Systeme, der kann vorbeikommen und sich das alles angucken. Und wir haben noch einen OpenWrt, sowohl einen Vortrag, also OpenWrt ist diese Router-Software, die man so auf seinen eigenen Router draufpacken kann. Da werden hier zwei, also ein Student und ein Mitarbeiter der Hochschule, werden über OpenWrt auf dem Router sprechen und wir haben abends bei der Get-Together-Party kann dann auch jeder seinen Router mitbringen und wir flashen dann quasi die Sachen. Dann kann man damit mehr machen, als so im Standardumfang da so drin ist. Und wir haben noch ein paar lokale Communities, also hier die Linux User Group Stuttgart wird kommen und gucken wir mal, was noch so passiert. Also ab nachmittags fängt an und kleiner, schöner Tag mit Grafikpause drin und man kann sich anmelden unter linux-day.de und dann mal auf Anmeldung klicken, kann da so Tags angeben. Dann werden wir mal gucken, ob wir diese so kleine Namensschilder noch drucken, die man sich dann so anheften kann. Und vielleicht wird es eine Vorstellungssession geben am Anfang und wir gucken mal. dass wir viel Raum lassen für Diskussionen.
Ja. Okay. Am Montag, 25. Dann,
genau.
Hier an der HDM in Stuttgart.
Genau. Also einfach mal angucken, linux.de. Und ja, hat jetzt schon viel Arbeit gemacht, ist noch ein bisschen Arbeit zu tun. Ihr könnt natürlich auch auf Twitter Linux Day folgen, also twitter.com/LinuxDay. Da werden wir immer so die aktuellsten Sachen posten, die so passieren, die gerade aktuell sind oder sowas. Zum Beispiel, dass das Vortragsprogramm online war und so haben wir da. Und wer nicht nach Stuttgart kommen kann, aber trotzdem gern die Vorträge hören würde, der hat zwei Möglichkeiten. Nämlich, wir bieten einen Audio-Stream an in OGG und in MP3, also in OGG Vorbis und in MP3, der hier über den Stream, den ihr gerade auch hört, verbreitet wird, also über Radio Tux. Kann man also die ganze Zeit zuhören. Und es wird auch einen Videostream geben, also Audio und Video. Dann, der läuft allerdings mit Microsoft-Produkten, also das ist ein WMV-Stream über MMS. Haben sich schon einige Leute aufgeregt, mal wieder. Aber da kann ich auch nichts gegen machen. Ist halt so, der wird vom Studiengang hier gemacht. Also man kann auch den sich angucken und der ist auch irgendwann später dann auf der Homepage der Hochschule zu finden, beziehungsweise vom Studiengang Medieninformatik. Also alles da, alles klar. Und wer noch Fragen hat oder sowas oder Ideen, entweder an den Twitter-Account Linux Day schicken oder mir eine E-Mail schicken oder auf linuxday.de posten, Fragen stellen, da irgendwas. Ja, kommst du. Aber du hast montags keine Zeit, oder?
Ja gut, also es ist halt natürlich schon ein gewöhnlicher Wochentag.
Aber es ist nachmittags.
Aber vielleicht ist es ja möglich.
Oder wir nennen es abends zur Party.
Ja, also bei Partys, da höre ich mich nicht nein sagen.
Guck mal, es fängt ja, also wir haben ja auch 17:30, 19:45 noch Sachen, also und abends geht es dann erst zur Party los.
Ja, klar. Also ist ja auf jeden Fall ein spannendes Programm.
Jo.
Und ja, also hier in der HDM lohnt sich ja auch so einfach mal vorbeizuschauen.
Einfach mal so. Schönes Gebäude. Ja. Okay.
Okay, ja. Also, soweit haben wir jetzt eigentlich da unsere Themen durch. Und ja, was kann man jetzt abschließend noch sagen?
Ja, wir haben auf jeden Fall noch die News, die Fedora Weekly News und die Ubuntu Weekly News
der Woche. Genau, und nächste Woche dann wieder OpenSUSE.
Nächste Woche wird es dann wieder OpenSUSE geben und Sascha macht auf jeden Fall auch noch einen Beitrag, der in den Blog kommt, über diese Community Week.
Okay.
Gut. Dann denke ich mal, wir haben lange genug gequasselt. Das Dokumentmanagement-System-Thema machen wir, verschieben wir nochmal, weil das mit dem IPv6 und in der Politik jetzt doch schon wieder so lange gedauert hat. Aber den Rest haben wir tatsächlich abgefackelt, den ich so aufgeschrieben hatte. Nochmal der Hinweis, schickt uns Musik, Links mit der Lizenz und Autor, Titel und sowas. Einfach eine E-Mail oder ladet sie in die Soundcloud hoch oder sowas. Oder per Twitter könnt ihr alles machen. Dann kommt das nächstes Mal wieder in die Sendung. Würde mich freuen, wenn wir da wieder ein paar Titel zum Spielen haben. Sonst, ich kann schon langsam nicht mehr quatschen. Ich weiß gar nicht, wie die Leute das immer durchhalten, so die ganze Zeit zu reden. Weiß auch nicht.
Keine Ahnung, trinken irgendwie.
Ja, und trinken ist, naja. Kann ich ja dann als nächstes machen. Gut.
Ja, dann, wie sagt man es jetzt? Nicht viel Spaß, sondern
Erfolg.
Viel Erfolg. Naja, auf jeden Fall jetzt dann.
Viel Spaß.
Viel Spaß. mit den Weekly News.
Genau.
Was kommt zuerst?
Ich habe hier die Ubuntu News zuerst.
Okay. Also die Ubuntu News.
Und genau, die Weekly News und der Ubuntu Wochenrückblick.
Genau.
Und wir sagen jetzt schon mal Tschüss, oder?
Ja, genau. Wir verabschieden uns von euch und hören uns dann wie gewohnt wieder nächsten Donnerstag.
Ich hoffe mal, dass wir das nächsten Donnerstag wieder gewohnt hinkriegen, genau. Ansonsten folgt uns auch auf Twitter, twitter.com/radiotux. Da werde ich es dann immer ankündigen. Nächstes Mal auch hoffentlich ein bisschen zeitiger. Ich war diesmal irgendwie relativ knapp, weil es nicht gleich so wollte, man das Thema hier nicht irgendwie so wollte. Das hilft auch, da kriegt man auch mit, ob jetzt die Sendung verschoben wird oder nicht oder wie auch immer. Aber ich denke mal nächste Woche wieder Donnerstag und hoffentlich dann mal wieder zu dritt.
Also an mir liegt's nicht.
An dir liegt's nicht, ne? Ja. Du warst das letzte Mal fleißig da und dann reden wir vielleicht auch über Wolfram Alpha. Über
die also das ist, da freue ich mich auch drauf. Alles klar. Okay. Also dann wünschen wir euch ein schönes Wochenende.
Genau. Also ich sag noch immer, ich wünsche euch eine frohe Zeit, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.
Okay, dann sag ich eine geruhsame Nacht.
Du weißt doch gar nicht, wann die Leute das hören. Es kann auch sein, dass die jetzt in der S-Bahn sitzen und...
Oh nein.
Oder auf dem Weg zur Hochschule, Schule, Kindergarten, vielleicht nicht hören.
Ja gut, also dann passt auf euch auf.
Na, das sag ich schon immer.
Ach ja, okay.
Du kannst ja irgendwas anderes raussuchen.
Ja, ich überlege mir noch was.
Weil ich habe ganz früher dieses SF-Radio gemacht und der Moderator hat nur gesagt, und nur der Himmel ist die Grenze. Und andere SF-Radio-Leute sagen zum Beispiel Ad Astra oder sowas. Und irgendwas, irgendeinen so komischen Spruch. Ich war immer irgendwie langweilig schon damals und habe immer gesagt, passt euch auf. Habt eine gute Zeit, bis zum nächsten Mal.
Okay, dann haut rein.
Haut rein. Na gut, also dann kommen jetzt hier die Weekly News. Bis nächste Woche. Ciao.
Ciao.
Buschtrommel. Ubuntu Nachrichten. Freedom for all!
Und hier sind wieder die Ubuntu Nachrichten mit dem Wochenrückblick der Kalenderwoche 19, wie immer nachzulesen auf ikea.ubuntuusers.de. Die Firma Dell steht diesmal in den Top-Nachrichten, denn das Mini 10-Gerät kann in den USA und in Kanada mit einem vorinstallierten Ubuntu bestellt werden. Auf Wunsch ist es sogar möglich, ein größeres SSD-Laufwerk zu haben, welches es für die Windows-Versionen gar nicht gibt. Unter der Rubrik Rund um Ubuntu gibt es diesmal aus dem Blog Zinformatik ein paar ganz gute Tipps und Tricks für die Bash. Absolut lesenswert. Ein neues CT Special ist im Markt mit dem Thema Linux, darunter natürlich auch Ubuntu 9.04. Das 130 Seiten starke Heft befasst sich mit diversesten Themen rund um Linux. Aus der Blogosphäre: Es gibt ein neues Linux Mint oder Linux Mint, nämlich die Version 7, die sich Gloria nennt. Diese Version gibt es nun als ersten Release-Kandidaten mit diversen Verbesserungen. Mehr dazu kann man lesen auf dem Linux Mint Blog und auf dem Chip Linux Blog. Und wir bleiben beim Chip Linux Blog. Dort ist nämlich nachzulesen, welche Distributionen ein KDE 4 anbieten. Darunter befindet sich natürlich OpenSUSE, Kubuntu, Linux Mint, dann Fedora, Mandriva, Sabian Linux, dann das Chanka Project und das noch sehr junge Kongoni Linux. Außerdem natürlich Sidux, welches voraussichtlich im Juni mit KDE 4 erscheinen wird. Neues aus der Linux-Welt: KDE wird sozial. Dieser Beitrag wurde ja in vielen Medien und Blogs bereits beschrieben. Es geht um den Social Desktop, der von KDE entwickelt wird. Weiter wollen die Schweizer Parlamentarier Open Source Software vermehrt einsetzen und die ODF-Kompatibilität von Microsoft Office 2007 wird beschrieben und gefragt, ob hier tatsächlich ein Rückschritt stattfindet. Weiter ist das OpenOffice in der Version 3.1 veröffentlicht und zuvor freigegeben worden und Debian ersetzt die C-Library durch Eclipse. Und der Minimalbrowser von Mozilla, der Prism heißt, den gibt es ja übrigens schon eine ganze Weile, ist jetzt in einer Beta-Version in der 1.0 freigegeben worden. Und schon sind wir bei den Treffen und Veranstaltungen. Am Montag, den 18. Mai, findet in Düsseldorf eine Ubuntu Install Party statt. Dann vom Donnerstag, den 21. bis Sonntag, den 24. Mai, findet im Kanton Graubünden im Schulungszentrum Casa Centupada das zweite Admin-Camp statt. Thema ist VoIP. Und schließlich ein Anwendertreffen in Stuttgart, nämlich am Freitag, dem 22. Mai. So, und das war's schon wieder mit dem Ubuntu-Wochenrückblick. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.
Die Buschtrommel ist eine Zusammenfassung des Wochenrückblick von Ubuntu-Users und Herr Fritsch.
Fedora Weekly News Nummer 175. Mein Name ist Henrik Heigl. Ankündigungen. Am Montag fand der sogenannte Blogger Bug Review Tag statt, um sich den Status der vorhandenen Bugs nochmal anzuschauen und einige gegebenenfalls gleich zu beseitigen. Fedora Classroom hat nun auch seine eigene Mailingliste, weiteres hierzu im Wiki unter fedoraproject.org/wiki/classroom. Veranstaltungen. Die Planungen für den Fedora Activity Day in Malaysia, der Ende Mai stattfinden wird, gehen zügig voran. Wer zu diesem Zeitpunkt in der Gegend unterwegs ist, kann und darf sich gerne an dem Event beteiligen. FATCON Porto Alegre 2009. Die FATCON Porto Alegre findet vom 24. bis 27. Juni in Brasilien statt. Es haben sich bereits 30 Leute angemeldet und es werden knapp über 100 Leute erwartet. FATCON Berlin 2009. Die FATCON, die vom 26. bis 28. Juni in Berlin stattfindet, hat auch schon über 100 Voranmeldungen. Ambassadors. Fedora Stars in Trenton. Cam Salisbury berichtete vom Trenton Computer Festival Ende April in New Jersey, USA und es war ein großer Erfolg. Es waren Computerenthusiasten jeden Typs bei dem jeden April stattfindenden Event vor Ort und Fedora durfte sich neben der Philadelphia Linux User Group und der New Jersey Linux User Group dort präsentieren. Fedora auf dem Fosnigma Workshop. Anirudh Singh Shekhawat berichtete vom Fosnigma Workshop, welches von der Linux User Group Jaipur in Kautilya Institute of Technology am 26. April stattfand. Hierbei wurde unter anderem Fedora den neugierigen Studenten näher gebracht und auch das Konzept der Linux User Group. Es wurden über 100 Fedora 10 Medien an die interessierten Besucher weitergegeben und die Installation und das Handling von Fedora gezeigt. Qualitätssicherung. Test Days. Die gerade stattfindenden Test Days befassten sich diese Woche vor allem mit den Virtualisierungsthemen KVM, QEMU, LibWirt bzw. Virt Manager. Es wurden im Vorfeld durch großen Eifer und Ehrgeiz bereits 25 Fehler entdeckt und entsprechend zur Korrektur dokumentiert. In der nächsten Woche wird es verstärkt um iBus, dem neuen Input Framework für die asiatischen Sprachen, gehen. Entwicklung Development. An dieser Stelle bedanken wir uns einmal für die harte Arbeit bei Luke Macken im Infrastrukturteam. Paul V. Friels erklärte das Potenzial durch eingesparte Zeit bei Downloads und merkte an, dass er von Fällen gehört habe, in denen Leute bereits über 90% ihrer Downloadzeit bei Rawhide eingespart hätten. PPC als sekundäre Architektur. Wie bereits in der letzten FESCO-Zusammenfassung erwähnt wurde, besteht der Interesse daran, die PowerPC-Architektur in den sekundären Status zu versetzen. David Woodhouse merkte an, dass es interessant zu hören wäre, was das Secondary Architecture Team dazu zu sagen hätte. Zu diesem Zeitpunkt ist nämlich keine sekundäre Architektur in Fedora implementiert. Krypto-Konsolidierung. Adam Good fragte an, ob es nicht möglich wäre, den TLS-Support fertig zu implementieren. Dem steht laut Dan Winship und Robert Rayler nichts weiteres im Wege. Übersetzung Translation. FLP-Meeting am 5. Mai. Das FLP-Meeting, welches von Noriko Mitsumoto geleitet wurde, fand am 5. Mai statt und es wurden so wichtige Themen wie noch ausstehende Übersetzungen in den Fedora 11 Release Notes, Installation Guides und organisatorisches wie die Häufigkeit der auftretenden Meetings diskutiert. Neu hinzugekommen ins Team ist Arne Anotovi und Michel Duquin aus Frankreich. Artwork: Banners, Posters, T-Shirts. Maria Leandro stellte einen Bannervorschlag für die kommende lateinamerikanische FATCON vor. Nico Bukulay und Martin Sudada halfen ihr, die Version weiter zu verbessern. Im Gegenzug kam Jamie Iris mit einem entsprechenden Posterkonzept, welches umgesetzt wird. Ebenso wird fleißig an einigen Leonidas-T-Shirts mit dem Löwen als Grundmotiv gearbeitet. Nico Bukulay hat auch diese Woche wieder ein schönes Fedora-Webcomic gemalt. Virtualisierung: Experimental Dom Null in Fedora 11. Pasi Kerkirnen berichtet von einem Erfolg, einen Dom Null-Kernel in Fedora 11 gebaut zu haben. Und somit scheint Paravirtualisierung in Fedora 11 immer näher zu rücken. Das war es auch schon wieder für diese Woche mit den Fedora Weekly News Nummer 175. Auf Wiederhören.
Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben von JIT Creatives 2009 unter Creative Commons by Non-Commercial ShareAlike.de. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de. Unterstützt von Open Coffee, die Linux.